Angesagt, der Podcast der Grünen Ratsfraktion und des Grünen Kreisverbandes in Wuppertal. Und bei mir ist Polly Framett, Fraktionsvorsitzender der Grünen im Stadtrat. Grüß dich, hallo.
Ja, hallo Sebastian.
Und wir sprechen heute so ein bisschen wie ein Sommergespräch in ARD und ZDF, ein bisschen über die allgemeine politische Lage in Wuppertal. Aber wir nehmen uns nicht nur Wuppertal vor, sondern wir schauen auch ein bisschen auf die Landespolitik. Und dass ich hier mit dir bin, Paul, liegt auch ein bisschen daran, dass deine direkte Kollegin vor einiger Zeit eine sehr erfreuliche Nachricht an die Fraktion mitgeteilt hat. Und zwar, dass sie für den Landesvorsitz der Grünen kandidiert und die Jaskelü ist es auch geworden. Was war so dein erster Eindruck, deine erste Idee, als du erfahren hast, ja, Jaskelü möchte ganz gerne für den Landesvorsitz kandidieren?
Ja, ich war absolut positiv überrascht, weil ich ihr das von Anfang an zugetraut habe. Ich habe sie ja vor, bald 6 Jahren kennengelernt, schon eine Zeit lang. Und wir haben insbesondere in den letzten Jahren halt innerhalb der neuen Fraktion wirklich richtig klasse und gut zusammengearbeitet. Und ich habe mich richtig gefreut, als sie diesen Stein ins Wasser geworfen hat. Und noch mehr habe ich mich gefreut, als ich dann live, das zumindest im Stream verfolgen konnte, dass sie 92% erzielt hat an Zustimmung. Das war ein richtig tolles Ergebnis und ich glaube, da geben wir als Fraktion ein richtig tolles Geschenk nach Düsseldorf, sie als Landesvorsitzende und ich glaube, dass wir dann auch einen guten, tollen Draht auch wiederum nach Düsseldorf haben.
Genau, was heißt das eigentlich, in dem Fall einen tollen Draht haben? Was bringt Wuppertal das, dass Jaskelü jetzt an dem Ort ist, wo sie ist? Kann sie vielleicht gewisse Wuppertaler Perspektiven einbringen in die Landespolitik und jetzt ja auch Teil der Regierung?
Ich glaube, das hat sie sogar schon, weil sie war ja auch an den Koalitionsverhandlungen mit beteiligt. Und wenn wir jetzt so etwas wie Circular Valley beispielsweise im COA-Papier selber erwähnt haben, dann ist das, denke ich, auch ihr Mitverdienst und bringt uns dann bestimmt so als Standort auch nach vorne, ne? Das war eben auch sowas wie Circular Valley wirklich benannt haben im Koalitionsvertrag und dass da in den nächsten Jahren auch noch mehr Unterstützung aus Düsseldorf kommt. Das glaube ich schon, dass wir da wirklich eine große Nähe nach Düsseldorf haben. Und sie ist Wuppertalerin. Sie wird ja ihre Füße weiterhin hier behalten auch, ne?
Und wird dementsprechend auch für uns weiter ansprechbar sein. Das geht ja nicht nur in die eine Richtung, dass Informationen und Themen, die jetzt in Wuppertal aufkommen, in Düsseldorf direkt behandelt werden, sondern sie gibt auch Feedback aus Düsseldorf an uns vielleicht, was die Landespolitik im Zusammenschluss oder in der Zusammenarbeit mit Kommunalpolitik angeht.
Das ist auf jeden Fall jetzt schon so. Also unser Gesprächsfaden, der ist nie abgerissen, der reißt auch nicht ab, weil ich persönlich auch immer auf ihre Eindrücke, die sie jetzt demnächst jetzt aus Düsseldorf hat, angewiesen bin, würde ich nicht sagen, aber ich bin natürlich wirklich immer daran interessiert, diese Eindrücke mitzunehmen und ich habe es hier im Rathaus halt wirklich schon öfters erlebt, dass beispielsweise, das war noch in der alten Legislaturperiode, aber ich will nicht ganz ausschalten den Gedanken, dass das jetzt auch noch passieren könnte, dass wir hier im Wuppertal von bestimmten Förderprogrammen beispielsweise des Landes NRW gar nicht Bescheid wissen und oder eben erst viel später als andere Kommunen Bescheid wissen, weil zu dem Zeitpunkt eben gerade kein Landtagsabgeordneter da war oder wie auch immer. Aber sowas darf einfach nicht passieren. Und da hoffe ich mir eben auch mit Jaskelü in der Landesspitze wirklich, dass wir an aktuelle Informationen kommen und da eben auch wirklich kreativ tätig sein können, wenn halt zum Beispiel Förderprogramme neu aufgelegt werden, dass dann wir der Verwaltung auch einen schnellen Hinweis geben können, dass kreativ gehandelt werden kann.
Und ihr natürlich auch immer Feedback geben. Also ich denke mal, aus der Fraktion wird es so oder so kommen, ja, dass man zu diversen landespolitischen Themen dann auch immer ein Feedback aus Wuppertal bekommt, was für sie dann ja auch emotional natürlich nochmal was ganz anderes ist, als ob es aus irgendeiner anderen Stadt kommt. Natürlich ist sie Landespolitikerin oder ist sie zuständig für die Landespolitik, aber das Herz schlägt ja weiterhin hier.
Absolut, genau, richtig. Also deswegen, das Feedback von uns wird sie bekommen, ungeschminkt. Nein, da können wir auch offen und ehrlich miteinander sprechen. Und das ist, glaube ich, auch total wichtig, dass Menschen in höheren Positionen und das als Landesvorsitzende der Grünen ist das ja auch schon eine höhere Position, dass sie wirklich ein ehrliches, ungeschminktes Feedback bekommt, weil das ist enorm wertvoll in der Position auf jeden Fall. Ja.
Jetzt haben wir Jaskulü als Geschenk nach Düsseldorf gegeben, hast du gerade gesagt. Jetzt ist der Platz in Wuppertal, wo das Geschenk vorher stand, mit Jaskulü ja frei. Da stellt sich ja die simple Frage, wer folgt denn auf Jaskulü jetzt hier lokal? Weil es gibt ja eine Fraktion und du als Fraktionsvorsitzender bist weiterhin dabei, brauchst aber eine Partnerin an deiner Seite. Wie wird das denn jetzt in der nächsten Zeit geregelt? Jetzt sind ja erstmal Sommerferien, klar, aber nach den Sommerferien geht's ja dann auch los oder weiter.
Ja, genau. Nach den Sommerferien geht's los und weiter, genau, auf jeden Fall. Und du hast schon recht, also da wird es dann auch eine Nachwahl geben, mindestens eine Nachwahl. Und natürlich wird das dann eine Frau, logischerweise. Grüns hat ja traditionell glücklicherweise eine männlich-weibliche Doppelspitze. Das ist auch gut so. Ich habe, rückblickend betrachtet eben mit Jaskulü ja eine, ich habe immer gesagt, so 0,8 Generationen jünger als ich. Ich habe es gar nicht genau ausgerechnet, aber jetzt bin ich ja 54 Jahre alt und Jaskulü war ja doch oder ist doch schon ein paar Jahre jünger. So, ich sage jetzt nicht das Alter, ne? Macht man ja nicht. Aber in der Konstellation männlich, weiblich, jünger, älter, da steckt schon wirklich ein guter Reiz drin, wenn man einfach gegenseitig auf die Erfahrungen, auf die Eindrücke, die man hat, Rücksicht nehmen kann und wertschätzend miteinander unterwegs ist. Und das waren wir immer. Und das habe ich aber auch das Gefühl, dass wir das in unserem Gesamtfraktionsvorstand, ne, da zählt ja die Dagmar Liste Frinke als Bürgermeisterin und die Denise Frings als stellvertretende Fraktionsvorsitzende dazu, dass wir da insgesamt auch immer sehr wertschätzend unterwegs waren. Und das wünsche ich mir auf jeden Fall auch für die Zukunft. Werden wir auch hinkriegen. Mhm.
Die Nachfolge wird dementsprechend dann in einer Wahl entschieden, ne? Das hattest du am Anfang angedeutet. Kannst du uns da vielleicht mal ein bisschen mitnehmen? Wie sieht so eine Wahl denn dann ganz genau aus? Wird im Vorhinein gefragt, also intern, hast du da Lust drauf? Kannst du dir das vorstellen oder ist das wirklich etwas, was komplett frei abläuft, wo im Vorhinein gar keine Gespräche geführt werden?
Gespräche werden sicherlich immer geführt. Also seitdem man weiß, Jaskulü bewirbt sich und seitdem man weiß, Jaskulü ist gewählt worden, sprechen die Menschen miteinander. Natürlich sprechen die Menschen miteinander. Und da gibt es auch sicherlich die ein oder andere Interessentin eben auch. Gar keine Frage, dass man da miteinander spricht, ist ja auch vollkommen legitim. Aber das Verfahren, das ist, glaube ich, wichtig, das ist sehr wichtig bei uns Grünen, ist vollkommen offen. Da kann sich also jede aus der Fraktion bewerben für und auch für die Aufgabengebiete, die eventuell frei werden oder die frei werden, weil Jaskulü eben jetzt für die Landespartei tätig ist. Da kann sich natürlich auch jede und jeder bewerben. Also das ist eine offene Geschichte und die wird nicht vom Fraktionsvorstand irgendwo, sag ich mal, vorbestimmt oder so. Das wäre ganz schlimm. Das gibt's bei uns nicht.
Trotzdem ist eure Rolle im Fraktionsvorstand auch immer ein bisschen, ja, die alle beisammen zu halten, ne? Also alle auch ein bisschen zu befrieden, dass sie sich wohlfühlen mit dem, was wir machen politisch, dass es natürlich auch mal Diskussionen gibt. Dafür ist man in einer politischen Partei, das versteht sich von selbst. Aber mal ganz kurz als Feedback und als Mitarbeiter dieser Fraktion. Es ist überraschend sage ich deswegen, weil man natürlich Gruppenkonstellationen immer kennt, es ist überraschend friedlich. Also alles das, was intern besprochen wird, finde ich immer sehr wertschätzend, wie du gerade gesagt hast. Und ich persönlich erkenne jetzt keine Brüche oder es gibt keine Ausreißer oder es gibt keine sonstigen Konstellationen, die da irgendwie als kleine Gruppen ausreißen. Also das finde ich gut, oder das fällt mir zumindest nicht auf, sagen wir es mal so. Wie schwer findest du das oder siehst du das auch so erstmal und wie schwer findest du das?
Also für mich ist das natürlich immer so ein bisschen befangen, sage ich mal, als Fraktionsvorsitzender, aber ich versuche dann immer so ein bisschen aus meiner eigenen Blase auszusteigen und zu schauen, machst du das richtig? Machen wir das gemeinsam richtig auch? Und ich sehe das auch so wie du, dass es bis dato sehr, sehr gut gelingt, dass wir als Team gemeinsam miteinander spielen, so auf dem Spielfeld, auf dem Rasen, auf dem Fußballrasen quasi, um jetzt dir mal ein bisschen näher zu kommen. Aber und das ganz einfach vor dem Hintergrund, also es gab ja, zum einen gab es noch nie eine grüne Fraktion, die größer war als die bisherige, eben 16 Mitglieder, und ja, sie ist zu einem großen Teil eben 2020 neu gewählt worden. Es sind also relativ wenig alte Häsinnen und Hasen dabei, sondern viele neue, und die hatten jetzt auch noch mal das Pech, dass eben durch Corona sehr viel per Vico getagt worden ist, ne? Und aus der Zeit kommen wir jetzt offenbar so langsam raus. Ja, wir führen ja auch Hybrid-Sitzungen durch als Fraktion, aber ich sag mal, der Umstand, dass wir uns vielfach einfach nur zweidimensional getroffen haben mit einer Videokachel, der erleichtert es ja, weiß Gott, nicht, dass man als Team zusammenkommt, ne? Also in vorherigen Jahren ist man dann gerne nach Fraktionssitzungen nochmal ins Brauhaus gegangen und hat dann dort gemeinsam was getrunken und was gegessen. Das sind so Momente, die fehlen uns jetzt im Moment, ne? Das merkt man halt, ne? Und deswegen sind diese ja im Moment wenigen Fraktionstreffen, die wir in Präsenz gemacht haben vor der Sommerpause, die waren immer besonders, also man merkt schon, es ist der Geist des Besonderen lag in der Luft, ja. Und das war was Außergewöhnliches auch. Ne? Ich freue mich auf die Zeit, wo das dann wieder einfach viel mehr möglich sein wird. Ne? Und ja, dass wir Corona dann doch noch ein bisschen mehr in den Griff kriegen.
Du lieferst mir sehr gute Überleitungen heute, ohne dass wir groß darüber gesprochen haben, dass du es mir machen sollst. Wir sprechen oder würden, ich würde ganz gerne noch mit dir über eine Zeit sprechen, die nichts mit Corona zu tun hat, und zwar die Zeit, in der du angefangen hast, politisch aktiv zu sein, und was das für dich so der Grund war, quasi in die Politik einzutreten, etwas verändern zu wollen vielleicht. Kannst du vielleicht mal so ein bisschen über deine Anfänge erzählen, warum du überhaupt bis zu dem Punkt, wo du jetzt als Fraktionsvorsitzender hier hinsiehst, ersetzt, das gesehen hast, dass Politik was für dich ist?
Ja, also das ist im Grunde nach schon in frühester Jugend so gewesen, ne, dass ich politisch denkender Mensch war und bin, und bin auch halt früh mit 16 Jahren in eine Partei eingetreten, war immer sozial engagiert auch, also das soziale Thema war auch immer meins. Ja, wenn ich in meinen Schrank gucke, ich schmeiß ja auch vieles weg, was an Papier da ist, an altem Papier. Aber ich habe beispielsweise noch einen Sozialatlas von Wuppertal aus den 90er Jahren, wo man die Verteilung der Sozialhilfeempfänger auf der Talachse sehen kann. Ne? Also das war immer das Thema für mich, das Soziale. Also schon die Stadt ein bisschen gerechter zu machen auch. Und ja, man konnte halt schon sehen, dass Wuppertal in den letzten Jahrzehnten wirtschaftlich ja noch immer im Strukturwandel drin ist. Ne? Also mein Vater, der hat bei Happig gearbeitet, war damals ein großer Autoausrüster. Die Firma gibt's zwar, also als Firmennamen gibt's sie sogar noch, aber damals haben da 3.500 Menschen gearbeitet. Ne? Und da merkt man halt schon, wie bestimmte Industrien halt ja weggebrochen sind in Jahrzehnten. Und das macht natürlich mit der Stadt und ihren BewohnerInnen auch was. Ne? Also es ist wir sind halt schon eine Stadt mit vielen Menschen, denen es wirtschaftlich nicht gut geht. Und das ist auch schon immer so ein Antrieb gewesen auch.
Und dann, nachdem du in die Partei eingetreten bist, hast du für dich irgendwann einen Twist bekommen? Hast du für dich einen Wechsel vollzogen? Und hast dann für dich einen Perspektivwechsel gehabt? Oder wie kannst du das für dich aus der Retrospektive jetzt sehen?
Ja, aus der Retrospektive, ich sag mal, ich bin ja mit 16 Jahren damals in die SPD eingetreten und bin dann 1999 in den Stadtrat eingezogen, auf, wie sagte man damals, SPD-Ticket. Und es hat dann allerdings im Jahr 2002, das ist auch schon furchtbar lange her, ein Aufbegehren innerhalb der Wuppertaler SPD gegeben, weil man die Information bekommen hat, dass man durch einen Baulöwen aus Wülfrath die Kommunalwahl mit viel Geld unterstützt worden ist, und die eigentliche Partei wusste davon nichts, und dieser Baulöwe, der hat ja dann auch gleichzeitig die CDU unterstützt, also hat so ein bisschen auf beiden Seiten gespielt, und Naja, da gab es ein Aufbegehren innerhalb der SPD und was letztendlich aber nicht zu einem großen Erfolg führte hinsichtlich der Menschen, die aufbegehrt sind. Und haben dort damals eben auch viele die SPD verlassen. Bin ich bei den Grünen aufgenommen worden und
heimisch geworden.
Freue mich immer noch, dass ich da bin, habe da auch eine ganz andere Offenheit in bestimmten beispielsweise auch finanziellen Dingen kennengelernt. Die gab es vorher so nicht. Das war dann schon ein Bruch damals in der Zeit, das stimmt. Mhm.
Wenn dir das Soziale so wichtig ist, gehen wir vielleicht mal auf die eben angesprochene Landespolitik und natürlich auch ein bisschen Bundespolitik. Was macht die momentane Preissteigerung oder generell die momentanen Preissteigerungen im Allgemeinen mit dir? Wenn du dir den Sozialatlas aus den 90ern, wirst du wahrscheinlich nicht jeden Tag reingucken, aber wenn er dir manchmal noch in die Hände fällt, auch vielleicht in diesen Zeiten, und dir das anschaust im Vergleich zu jetzt, wo es ja auch Probleme gab, die man zu bewältigen hatte, aber natürlich jetzt ist die Lage nochmal ein bisschen anders. Was macht das mit dir als Mensch, der so sozial unterwegs ist und auch für Sozialpolitik steht?
Das macht mir ganz, ganz große Sorgen für den Herbst, dem Grunde nach auch jetzt schon. Ich arbeite ja bei einer Krankenkasse hier in Wuppertal-Barm. Da kommen auch ganz viele Kundinnen und Kunden rein, denen es wirtschaftlich halt nicht gut ist, und da führt man halt auch entsprechende Gespräche. Ich merke das aber auch selber. Also ich kann den Liter Biomilch bezahlen, das ist kein Thema. Aber mir fällt das halt auf. Ich bin da sehr bewusst unterwegs, dass bei meinem Lieblingsdiscounter der Liter Biomilch vor kurzem noch 95 Cent kostete, dann 1,05 Euro und jetzt am Wochenende 1,59. Dann dachte ich mir so, okay, das ist prozentual schon eine erhebliche Preissteigerung. Also ich kann das tragen, brauche die Milch auch nur für den Kaffee, aber so das jetzt mal als Beispiel zu sehen, wie ein vernünftiges Grundnahrungsmittel prozentual sich gerade verteuert hat, das ist schon super erheblich, ne? Und ja, wir alle kennen die Geschichten, die vom Gasmarkt für uns drohen. Und ich glaube, 80% der Wohnungen sind mit Gas beheizt. Wenn man da jetzt Preissteigerungen von 70-80% für den Herbst angekündigt sind, dann habe ich ganz, ganz große Sorgen. Ich weiß gar nicht, wie das funktionieren soll. Dann wünsche ich mir wirklich ganz dringend für die Menschen auch den berühmten Rettungsschirm. Denn ich sag mal, wenn wir die Lufthansa mit Milliarden retten konnten, also da kann es wirklich zu ganz starken sozialen Verwürfnissen führen.
Und eben die finanziellen Unterschiede, die dann unter den verschiedenen Familien auch sind, macht es ja auch nochmal viel, viel deutlicher, ne? Also es macht dann klarer und vielleicht auch für Kinder und Jugendliche, dass nochmal in den Schulen und in den weiterführenden Schulen natürlich auch offensichtlicher, weil es halt plakativer ist.
Ne? Ja, das ist absolut beängstigend. Da geht es nicht mehr darum, welche Turnschuhe trägt mein Sohn, meine Tochter, wie auch immer, ist es das richtige Label, sondern da geht's ums Essen. Da geht's ums Essen hinterher. Ne?
Total. Und das ist natürlich sowas, da sollte es generell niemandem dran mangeln. Jetzt sind wir in einer Stadt mit einer sehr starken oder stark frequentierten Tafel. Das ist natürlich dann auch etwas, das ändert sich ja jetzt eher ins Negative, wenn man sich die nächsten Wochen und Monate anschaut, dass da eben mehr Bedarfe herrschen. Das ist, glaube ich, auch so ein Punkt, wo dann Bundespolitik und Landespolitik so prägend sind, dass man kommunal, also als Fraktion, da manchmal auch ein bisschen ohnmächtig daliegt, oder?
Ja, absolut. Ich sag mal, arme Stadt bezieht sich dann ja nicht nur auf viele der Bewohnerinnen und Bewohner, sondern eben auch auf die Stadt selber, ne? Und das ist ja so ein immer wiederum so ein quälender Vorgang, dass das Wuppertal im Altschuldenturm hängt, ne? Es ist in den letzten Jahren ja wirklich gelungen, und das muss man ja auch dem Kämmerer zugutehalten, gelungen, eben diese Altschuldenproblematik ein Stück weit zu senken, ja, auf, waren es 1,4 Milliarden, dass das Rad dreht sich ja jetzt wiederum in eine ganz andere Richtung durch Corona, durch den Ukraine-Krieg, ja, dass eben die Steuereinnahmen der Stadt deutlich zurückgehen und vielmehr die Lasten noch stärker sind, aber man merkt dann eben, das ist so ein quälender Vorgang natürlich, dass die Stadt eben, ja, auch am Personal hängt, dass sie zu wenig hat, selbst um Förderanträge zu stellen. So, und dann haben wir eben auch im Verkehrsbereichen oder in Sozialbereichen Förderprogramme und teilweise zu wenig Menschen in der Stadt, die entsprechende Förderprogramme stellen können. Und das kann ja einfach nicht sein, dass Menschen beispielsweise in Wuppertal eine schlechtere soziale Lage haben, weil wir nicht in der Lage sind, als Stadt Förderanträge zu stellen, weil das Personal fehlt. Das ist eine dermaßen Absurdität. Das darf nicht sein.
Hast du für dich oder vielleicht auch für die grüne Politik da Auswege an der Hand? Oder ist das etwas, was so vielschichtig ist und was so auch in die Struktur der Verwaltung reingeht, dass das nicht so einfach aufzubrechen ist, wie es im ersten Moment erscheint? Da gibt es Anträge, die können nicht gestellt werden. Okay, dann müssen offenbar neue Leute her. Den Punkt macht ja dann jeder, der sagt, gut, dann sorgt doch dafür, dass die unterschrieben werden.
Ja, also neue Leute müssen her, auf jeden Fall. Und ich sag mal, die Attraktivität auch eines Arbeitgebers Stadt Wuppertal muss offenbar gesteigert werden. Das ist ja auch in vielen öffentlichen Einrichtungen so, dass die Attraktivität des Arbeitsplatzes, des Ausbildungsplatzes nach außen nicht so unbedingt strahlend leuchtend scheint. Ja, und ich glaube aber, dass so eine Stadt Wuppertal mit ihrer Sicherheit natürlich auch des Arbeitsplatzes zum Beispiel deutliche Vorteile hat. Nur das muss man dann auch wieder so präsentieren, den Kundinnen und Kunden, eben den Jugendlichen, die sich bewerben sollen, so präsentieren, dass sie das auch verstehen. Also ich glaube, da reicht es eben beispielsweise nicht, eben die Ausbildungsmesse in der Stadthalle zu machen, wo dann Tausende von Jugendlichen durchgescheucht werden und entsprechende Präsente mitnehmen, sondern das muss man einfach rezipientengerecht machen, ne? Beispielsweise über dort angesagte, in der Kundengruppe angesagte soziale Medien, ja. Und ich glaube, da muss man wirklich auch die jungen Leute mit einbinden, also die man schon bei der Stadtverwaltung hat, ja, damit es einfach passt, damit die Menschen auch die Kommunikation machen, für die es gedacht ist, für die gleiche Altersgruppe nämlich. Ja.
Aber das ist ja zumindest schon mal ein Ansatz zu sagen, man macht die Stadt attraktiver als Arbeitgeber und stellt die attraktiven Dinge, die schon dort sind, auch ein bisschen präsenter raus, um im Markt und ja, es gibt eben nicht nur den Job hier bei der Stadt, sondern es gibt ganz viele andere Jobs in Wuppertal, ob das jetzt zwingend ein Bürojob sein muss oder vielleicht geht's doch ins Handwerk oder vielleicht macht man doch sein Abitur und geht studieren. Das steht ja grundsätzlich erstmal jedem Jugendlichen offen, das machen zu können. Da ist ja so eine Attraktivitätsformel super wichtig, um eben auch zu bestehen im direkten Wettbewerb.
Ja, das ist, der Markt hat sich vollkommen gedreht, ne? Seinerzeit, als ich vor wenigen Jahren meine Ausbildung gemacht habe, da war es noch schwierig, wirklich an einen Ausbildungsplatz überhaupt ranzukommen. Okay, 1990 war das. Aber der Markt hat sich, wie gesagt, vollkommen gedreht. Ne? Und insofern muss sich jeder Arbeitgeber, jede Arbeitgeberin wirklich auf die Hinterbeine stellen. Und ja, das geschieht halt bei der Stadt Wuppertal eben aus einer Struktur heraus, die sich vielleicht dann auch deutlich verändern muss in ihrer Schnelligkeit und Flexibilität. Ne?
Da gibt es sicherlich manche Städte, von denen man sich etwas abgucken kann, die nicht nur in NRW liegen, aber eben auch. NRW, gutes Stichwort. Jaskelü hat ja den Koalitionsvertrag mitverhandelt von CDU und Grüne. Jetzt haben wir in Wuppertal nun mal auch ein schwarz-grünes Bündnis gehabt. Inwieweit siehst du die Entwicklung in der Landespolitik? Kann man das überhaupt mit lokalen Entwicklungen vergleichen? Der Vergleich an sich, schwarz-grüne Politik mit schwarz-grüner Politik zu vergleichen. Also ich glaube, in Wuppertal werden das einige machen, die die ganze Gemengelage mitbekommen haben. Wie schaust du da drauf?
Ja, ich sag mal, auf einer kommunalen Ebene hängt natürlich alles einfach viel mehr auch von den handelnden Personen ab. Wenn ich daran erinnere, wie wir gemeinsam unser Handlungsprogramm in den verschiedenen Fachkreisen von CDU und Grüne zusammengebaut haben, dann hängt es natürlich wirklich auch nochmal ganz konkret an den zwei oder drei Personen, die da miteinander verhandeln. Was machen wir im Bereich Soziales? Was machen wir im Bereich Kultur miteinander? Wo sind unsere No-Gos? Das hängt dann eben von diesen wenigen Personen ab, die auf kommunaler Ebene tätig sind. Das ist im Land natürlich nochmal ein bisschen was anderes, wo man dann entsprechende Landesverbände hinter sich hat bei CDU und Grünen. Insofern, ja, es ist auch eine persönliche Sicht hier vor Ort. Und Ja, insofern richtige Ratschläge kann ich von hier aus nicht geben in Richtung Land, weil ich sag mal, da sind ja auch die Profis, ne? Die haben ja ihre Erfahrungen gemacht und da fühle ich mich nicht berufen, Ratschläge zu geben. Und naja, wenn man dennoch auf Wuppertal sieht, dann ist ja mit Jaskulü jemand auch da, der die entsprechende Erfahrung hier auch in Wuppertal gemacht hat. Ne?
Und die kann sie dann so oder so mitteilen. In welcher Form sie das machen möchte, entscheidet sie dann logischerweise selber. Was kannst du aus der, ja, ich denke mal, die meisten, die unseren Podcast hören, werden ja so oder so vieles von dem mitbekommen haben, was in den letzten Monaten lokalpolitisch passiert ist. Was lernst du jetzt aus dieser Zeit, aus diesem Bündnisbruch? Was hast du für dich daraus gezogen und vielleicht auch die Fraktionen an sich?
Ja, also ich will nicht viel über so ganz interne Sachen reden, aber vielleicht, du hast eben beschrieben so ein wenig, sag mal, dass du unsere grüne Fraktion so als Team siehst. Und ja, das 16er-Team ist schon also wirklich divers. Wir haben wirklich unterschiedliche Köpfe bei uns in der Fraktion und insofern freut mich das auch wirklich. Also zum einen erstmal auch die Beurteilung von dir, dass du das so siehst und aber auch ich merke ja selber, wie gesagt, wie unterschiedlich die Menschen sind, dass sie aber gut zusammenspielen. Und wenn Konflikte da sind, dann sprechen wir die an. Die sprechen wir wirklich an und ja, lösen die, soweit es geht. Und ich glaube aber, dass das in anderen Fraktionen nicht immer so der Fall ist. Und wenn man da politische Unterschiede hat in einer Fraktion selber, beispielsweise schon zum Thema Verkehrspolitik, so. Und dann ist es natürlich immer schwierig, sag mal, mit einer grünen Fraktion zu kooperieren, die einfach, ja, in dem Feld dann eine klare Meinung hat und die auch in das Kooperationspapier reingeschrieben hat. Also wir wollen das auch umsetzen, was wir in Kooperationspapiere reinschreiben. Das ist also nicht, bei uns nicht nur ein Märchenbuch, sondern wir wollen das wirklich auch umsetzen. Und das, ja, das hat dann wahrscheinlich nicht bei jedem in der anderen Fraktion auf einen fruchtbaren Boden gefallen.
Und weil du gerade gesagt hast, dass man als Fraktion auch immer daran interessiert ist, als grüne Fraktion, dass man diese Themen auch mit einbringt in den Rat und in die Politik an sich. Man hat ja vor allem im letzten halben Jahr oder auch wahrscheinlich im gesamten letzten Jahr, das, was ich überblicken kann, sehr viele grüne Anträge im Stadtrat gesehen. Das heißt, dieser Impuls, den man gegeben hat von grüner Seite aus, der ist ja für alle Leute, die ins Ratsinformationssystem oder vielleicht auch über die grünen Kanäle oder generell auch über die Presse sich informiert haben, sichtbar. Also dieser Gestaltungswille, sage ich jetzt mal, den du gerade angesprochen hast, den kann man ja sogar quantifizieren und sagen, man setzt das auf Zahlen herunter, wie viele Anträge wurden von welchen Fraktionen mit eingebracht, wer hat diesen Antrag eingebracht, wer war mit dabei. Das ist ja alles einsehbar. Ne?
Das ist alles einsehbar, richtig. Und wir versuchen das ja eben auch mit deiner Hilfe über die sozialen Medien zu transportieren. Dementsprechend auch nicht nur eben über Funk und Fernsehen und die alten Zeitungen, sondern auch eben über andere Wege. Und ja, für mich ist dann zum Beispiel eben, ich sag mal, wenn man gestern mitbekommen hat, was allein, ich sag mal, im Bereich Klimakatastrophe für Nachrichten in den Medien waren über ein staubtrockenes Südeuropa, Italien, das den Wasserverbrauch reduziert, Spanien ebenso, auf der anderen Seite der Erdkugel, ja, geht Sydney unter, Gletscher brechen ab, ja, ganz schlimme Sachen. Und wir wissen eben als Stadt Wuppertal, dass der Klimanotstand da ist, haben ihn ja auch beschlossen. Möchten, aber dann eben natürlich heißt das eben auch, dass wir für den Verkehrsbereich zum Beispiel, dass wir im Verkehrsbereich etwas tun müssen. Wenn wir dann im Rat sehen, dass eben so ein Lückenschlussprogramm für die Talachse von CDU, SPD, FDP abgelehnt wird, wo es einfach nur darum geht, wirklich, ich sag mal, dieser Backbone, den wir haben, die Talachse, einfach sicherer zu machen für den Fahrradverkehr. Ja, und damit eben auch weniger CO2 in die Luft zu blasen durch Autoverkehr. Und den Menschen, die in Wuppertal Fahrrad fahren wollen, und die wollen das auch, sie wollen das auch als Alltagsfahrzeug nutzen, ja, eine zukunftsgerechte Mobilität zu bieten und auch einen Schutzraum, sag mal, wo man eben gefahrlos Fahrrad fahren kann. Wenn sowas dann abgelehnt wird, dann macht mich das ja, traurig und wütend zugleich.
Zumal es ja genau bei diesem Thema auch um sehr viele Fördergelder ging. Ne? Also wenn man sich das nochmal vor Augen führt, dass, ich weiß jetzt die genaue Prozentzahl nicht mehr, waren es 90% oder 95%, müsste nochmal in das Video von Rainer, was wir auch auf Facebook und Instagram ausgespielt haben und auf Twitter, reinschauen. Aber ich glaube, es waren 90%, 95%. Dann stellt man sich schon die Frage, okay, wenn man diese Fördersummen sich holen kann vom Land und vom Bund, dann ist ja, stellt sich ja eigentlich gar nicht die Frage. Dann ja, disponiert man kurzfristig um und freut sich, dass man relativ kostengünstig und schnell etwas umsetzen kann.
Ja, dann kann ich es mir einfach auch nicht vorstellen, sag mal, dass es nicht, also nicht möglich ist, in dieser großen Stadtverwaltung durch eine vernünftige Disposition eben für das Stellen von Förderanträgen da entsprechend fachkundige Menschen heranzuziehen. Ne? Weil wie könnte es besser werden, wenn 95%, und so war die Zahl ja richtig, wenn 95% der Kosten gefördert werden und wir diese Maßnahme nicht ergreifen? Es kann nicht besser werden eigentlich, die Gelegenheit ist da. Ne? Und dass das dann abgelehnt wird, ist schon traurig. Und wie gesagt, lokal handeln, ne, dass es sich global auswirkt. Ne?
Aber ich finde, an dem Beispiel zeigt sich ja relativ gut, wo Gestaltungswille auch endet. Nämlich an dem Punkt, wo man um Mehrheiten ringt, wo man versucht, andere Fraktionen auf ein Thema zu bringen oder mit in ein Boot zu holen, was man irgendwann mal den Wählerinnen und Wählern versprochen hat. Und weil man gesagt hat, man möchte das auch einhalten, versucht man Anträge einzubringen. Die können aber auch abgelehnt werden im Stadtrat. So funktioniert ja Demokratie und Politik, auch Lokalpolitik. Bist du schon mal so richtig, richtig frustriert gewesen bei so einer Ablehnung von einem grünen Antrag? Also das gerade, was du beschrieben hast, ist ja frustrierend auf jeden Fall. Aber gibt es für dich noch andere Beispiele, was dich richtig gewurmt hat?
Ja, frustrierend. Frustrierend ist vielleicht ein bisschen, also in dem Moment auf jeden Fall ist das frustrierend, ne? Aber wichtig ist, glaube ich, da mal diese momentane Niederlage dann erstmal zur Seite zu schieben, weil ich ganz sicher weiß, dass eben von den 80 Menschen, die da im Rat sitzen, durchaus ganz viele auch in den anderen Fraktionen so denken, wie ich, dass wir nämlich diese Fördergelder eigentlich in Anspruch nehmen sollten, dass es diese Möglichkeit wirklich geben müsste, Wuppertal hier ein Stück besser zu machen. Und da muss man einfach immer, immer kommunizieren, immer miteinander sprechen. Die Frage, wann warst du denn mal richtig frustriert? Also es gibt schon mal Punkte auch in den vielen Jahren, wenn ich zurückblicke, wo auch, ja, das hat es auch gegeben, wo auch die Verwaltung, man sollte nicht sagen, die Verwaltung, es waren ja immer bestimmte Bereiche, aber wo auch die Verwaltung deutlich auf der Bremse gestanden hat, ne, wo er, ich erinnere mich, dass im Jahre, ich glaube, es war 2014 mal der Jugendhilfeausschuss ein Kita-Portal beschlossen hat, so wie es das damals schon in Düsseldorf gab. Da konnten die Eltern sich auf einem netzbasierten Portal informieren, welche Kita welches Programm anbietet, welche Besonderheiten es da gibt, wie hoch die Beiträge waren, ob Plätze frei waren, wie auch immer. Und es hat wirklich Jahre gedauert, bis so etwas Ähnliches hier entstanden ist. Und es hat also weit über 5 Jahre gedauert und es wurde ab und zu mal zwischenberichtet auch, aber dann merkt man auch, sag mal, dass offenbar bestimmte Dinge vielleicht nicht so wichtig sind in der Verwaltung, aber man hakt als Jugendhilfeausschuss, haben wir da immer nachgehakt und das ist dann wirklich frustrierend, wenn man über Jahre hinweg immer wieder so bei so einem Thema nachfragen muss.
Für dieses Kita-Portal gab es offenbar eine Mehrheit im Stadtrat, sonst wäre das ja nicht in Auftrag gegeben worden. Es gibt auch Themen, da muss man gerade auf grüner Seite, andere Parteien werden das aber wahrscheinlich auch so sehen, ziemlich um Mehrheiten ringen, um Menschen ringen und die befragen, was sie dazu bewegen würde, auf einen Antrag mit draufzuspringen, wie wir hier gerne mal ab und zu sagen. Wie sind so deine Erfahrungen dabei? Wie schwierig ist das, diese Inhalte, die man den Wählerinnen und Wählern irgendwann mal versprochen hat, auch durchzusetzen?
Ja, also oftmals erlebe ich es so, dass, ich sag mal, auf dieser Fachebene, beispielsweise im Sozialausschuss, wenn man mit Mitgliedern der anderen Fraktionen im Sozialausschuss spricht, über ein gemeinsames Thema halt außerhalb von Sitzungen beispielsweise, dass ein gegenseitiges Verständnis und Wertschätzung da ist und auch ein gemeinsamer Wille da ist, bestimmte Problematiken anzupacken. Ist dann allerdings auch so, dass, ich sag mal, von den FachpolitikerInnen dieser Fraktion das Thema ja dann weitergetragen wird, sag mal, an die dortige Fraktionsspitze. Und dass dort ist natürlich auch, ich sag mal, längerfristige taktische Überlegungen gibt. Ich formuliere das mal so. So, und dass bestimmte Sachthemen dann, ich sag mal, von der Kante des Tisches runterfallen, weil längerfristige Taktiken als höher bewertet werden vom Fraktionsvorstand. Und ja, das ist dann auch ein bisschen schade, ich sag mal, weil wir dann nicht gemeinsam in der Lage sind, ja, bestimmte Sachprobleme für die Menschen zu lösen. Ne? Das ist ich glaube, da muss man die Menschen auch immer an ihre Verantwortung erinnern, die sie haben. Ja, wenn man bestimmte einheitliche Lösungsideen, die wir haben, ja in den Eimer tritt, ne, weil irgendwelche anderen Themen wichtiger sind.
Bei anderen Fraktionen, um ja deren Votum zu bitten, ja, hat eine gewisse Intensität, ne? Man muss mit Leuten sprechen, man muss sie ein bisschen auf die eigene Seite ziehen. Dass das schwer ist, hast du ja gerade schon so ein bisschen erklärt. Wie frustrierend ist es dann manchmal auch, mit Themen wirklich gar nirgendwo anzukommen, die halt auch für dich persönlich oder auch vielleicht für die grüne Fraktion extrem wichtig sind? Oder kommt man mit allen Themen, die man aufbringt, irgendwo an?
Also ich glaube schon, bevor wir als grüne Fraktion einen Antrag, eine Anfrage, wie auch immer, schreiben, haben wir schon irgendwo erkannt, dass es nicht nur ein Problem der grünen Fraktion ist. Das wäre schlimm, sondern dass es irgendwo die Menschen in ganz Wuppertal berührt. Nicht alle, aber doch einige mindestens immer. Und also ein Problembewusstsein bei anderen Fraktionen ist dann schon vorhanden. Man muss dann immer schauen, wenn Anträge und Anfragen von unserer Seite kommen, dass sie natürlich auch so formuliert sind, dass sie ja beim politischen Mitbewerber, den man halt anspricht, vielleicht auch irgendwo Anklang finden. Ne? Denn die haben ja auch ihre Sicht der Dinge und dann muss man dann schauen, ob man na, diese Sicht der Dinge irgendwo mitnimmt, so dass man dort mit dem Thema Anklang findet. Ne? Also das muss ja auch angenommen werden, das Thema. Man muss dem Grunde nach die andere Fraktion quasi mitdenken, so ein wenig, ne, wenn man sie mit auf dem Papier stehen haben möchte.
Ein, ich sag mal, politischer Gamechanger ab und zu kann ja auch ein Oberbürgermeister sein. Über den haben wir noch gar nicht gesprochen. Uwe Schneidewind als grüner Bürgermeister. Wie ist deine Sicht auf die Arbeit von Uwe Schneidewind aktuell? Siehst du die Zusammenarbeit mit der grünen Fraktion als gut an? Wie würdest du das bewerten?
Also die Zusammenarbeit mit Uwe ist ganz eng, weil wir sehr oft miteinander sprechen, nicht nur als Fraktionsvorstand, sondern als Fraktion selber insgesamt auch und offene Gespräche führen. Ist er auch bei unseren Klausursitzungen beispielsweise dabei, wo wir ganz offen miteinander sprechen. Ich sag mal, als ehemaliger Chef des Wuppertal-Instituts ist er natürlich auch ein Fachmann, unglaublicher Fachmann in ganz bestimmten Punkten, die, ich habe ja eben auch den Klimanotstand angesprochen, auch wo er uns auch antreibt, wo wir auch einfach lokal viel tun müssen. Dass er jetzt in Wuppertal, ich lese das natürlich auch in den sozialen Medien, ne, dass es Leute gibt, die behaupten, man würde ihn nirgendwo sehen, was unsinnig ist. Also da wird auch viel nachgeplappert, was andere sprechen. Das ist so nicht. Auf der anderen Seite hat er sich zur Aufgabe gemacht, und das ist auch richtig, also Uwe Schneidewind macht nicht den Grüß August. Ja, er geht nicht auf jedes Festchen und drückt da die Hände. Das ist auch nicht die Aufgabe eines Oberbürgermeisters und vor allem nicht unseres Oberbürgermeisters hier in Wuppertal. Die Stadt mit ihren entsprechenden Problemen und Herausforderungen.
Lass uns noch ein bisschen in die Zukunft schauen. Ich habe zwar keine Kugel dabei, aber lass uns trotzdem in die Glaskugel schauen und ein bisschen auf grüne Projekte in der Zukunft gucken. Ein großes Projekt, was allerdings etwas sehr weit in der Zukunft ist, ist das Thema Buga. Das ist ja mit dem BürgerInnenentscheid in diesem Jahr auch durch den Rat gegangen und dementsprechend beauftragt worden. Und ja, jetzt gibt es eine Bewerbung von Wuppertal für die Bundesgartenschau 2031. Ein Zukunftsprojekt, sehr weit in der Zukunft, 9 Jahre, das sind ja normalerweise politische Dimensionen, die man noch gar nicht fassen kann. Was siehst du für wichtige Projekte an in den nächsten 2, 3 Jahren?
Also das grundlegende, wichtige Projekt, und da gucken wir jetzt auch wieder auf den Zusammenhang mit Bund und Land, und es ist ja auch im Koalitionsvertrag enthalten, ist die Hilfe der armen Kommunen in NRW durch Land und Bund. Also die, nicht Beseitigung, aber mindestens Linderung der Altschuldenproblematik, weil das einfach der absolute Hebel für sämtliche Projekte in der Stadt sein wird. Wir sehen halt, dass Wuppertal stark in wirtschaftlichen Schwierigkeiten ist, haben wir eben schon drüber gesprochen, dass aber auch die Zinsen global weiter steigen und das ist eigentlich wahrscheinlich der letzte Zeitpunkt ist, aktuell das Thema Altschuld nochmal anzupacken. Denn nur über dieses Anpack werden wir in der Lage sein, entsprechende Projekte überhaupt durchzuführen. Also neues Personal zu besorgen, darüber haben wir ja gesprochen, um Projekte durchzuführen. Das ist das ganz große Thema, was erledigt werden muss. Und deswegen bin ich unheimlich dankbar, dass es wirklich im Koalitionsvertrag drinsteht und dass auch das Land sagt, selbst wenn uns der Bund nicht helfen wird, dann wird das Land NRW alleine einen Rettungsplan für überschuldete Kommunen, wir sind ja noch nicht überschuldet, aber eben stark verschuldet, in die Wege führen. Und das brauchen wir dringend als ersten Fall.
Wie schaut dann hier ganz lokal vielleicht noch ein Projekt aus, was für die nächsten 2-3 Jahre sehr interessant ist? Das Thema Finanzen an sich ist natürlich was, was sich sehr lokal auswirkt, ohne Frage. Also dieser Schuldenschnitt, der dann da bald hoffentlich beschlossen wird, gibt Freiräume frei. Für unter anderem, genau, wir hoffen das, für unter anderem welche Projekte, wenn es nach dir geht oder wenn es nach der Fraktion geht.
Also ich will nochmal erstmal ein Wort zu Buga auch sagen, weil wir da eben gerade drauf gelandet sind. Ich habe tatsächlich an dem Tag der Abstimmung nicht geglaubt, dass es eine Mehrheit für die Buga geben wird. Da habe ich mich wirklich sehr darüber gefreut, dass das funktioniert hat. Und ich glaube, es hat auch nur deswegen funktioniert, weil da einfach mehr bürgerschaftliches Engagement reingesteckt wurde in den Wochen vor der Abstimmung. Es hat ja von Bürgervereinen dort Veranstaltungen gegeben. Es hat von Greenpeace den Vorschlag dieser Route gegeben, dieser Fahrradroute. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und also nur durch diese Öffnung Richtung bürgerschaftliches Engagement, glaube ich, hat das Projekt die 50%-Hürde genommen. Das müssen wir unbedingt weiterspielen, sag mal, dass diese BürgerInnenbeteiligung auch wirklich realistisch stattfindet, ne? Und ich habe bei einer Veranstaltung bei der Grünen Jugend, das war richtig spannend auch, bei der Grünen Jugend war ich eingeladen zum Thema Buga vor der Abstimmung auch. Und da gab es auch einige Ideen, eben zum Beispiel einen Teil dieses Buga-Geländes als zu einem öffentlichen Raum für Jugendliche umzugestalten auch, ne? Zu einem öffentlichen Raum, der ohne Konsum stattfindet. Auch zum Beispiel das Thema öffentliche Toiletten war für die Grüne Jugend Thema, für die Jugendlichen, ganz spannend. Da sehe ich einfach diese Beteiligung dieser jungen Menschen beim Thema Buga. Das ist ganz wichtig, die Menschen da mitzunehmen, auch bei diesem Projekt. Und das ist ja dann nicht erst 2031, sondern es startet ja dem Grunde nach jetzt. Ja? Und ein anderes wichtiges Thema ist ganz einfach eben auch die Mobilität in unserer Stadt zu ändern. Da haben wir drüber gesprochen. Wir haben eine wirklich gut funktionierende Nordbahntrasse, wo einfach der Verkehr schon mal so dicht ist, dass man da darüber überlegt und zu Recht auch überlegt, sag mal, die Nordbahntrasse bei Straßenquerungen quasi zur führenden Straße zu machen. Das ist der erste Backbone unserer Fahrradmobilität. Aber wir haben eben diese Verbindung in die Quartiere noch nicht. Und das muss eben auch funktionieren, um einfach weniger Autoverkehr in der Stadt zu haben dann auch. Und ja, das hängt ja dann alles wiederum auch mit Erhitzung, mit CO2 zusammen. Dass wir da weiter nach vorne kommen, ist ein wichtiger Punkt zum Beispiel.
Und auch mit enorm viel Geld. Das, was wir vorhin hatten, das Thema Schulden, verschuldete Kommunen, daran hängen, glaube ich, auch sehr viele Projekte, dass wenn sich da nichts tut, dass man diese Projekte auch gar nicht erst anfassen kann. Ne?
Ja, natürlich. Ne? Also im sozialen Bereich, im Jugendhilfebereich, da ist es teilweise so, dass die sozialen Träger über viele Jahre wirklich nur irgendwie 3% Zuschusserhöhung bekommen haben. Und das heißt natürlich für die Stadt Wuppertal, Das ist laufend seit Jahren eine Verringerung des Angebotes für Jugendliche oder eben für wirtschaftlich Schwächere gegeben hat, weil die Träger dieser Maßnahmen ja quasi noch nicht mal einen Inflationsausgleich bekommen haben. Das heißt natürlich beispielsweise beim Thema Schuldnerinnenberatung, dass das Angebot nicht wachsen kann und es muss zum Beispiel wachsen. Gerade, ne, wir haben eben über den Liter Biomilch zum Beispiel gesprochen, wie er denn teurer wird, aber darüber bleibt es ja nicht. Viele Menschen haben ja auch vielleicht aus Unkenntnis, weiß ich nicht, verschiedene Handyverträge abgeschlossen oder sind da in Schulden geraten. Und insofern muss eben dieses soziale Angebot dringend ausgebaut werden, damit wir den Menschen helfen können. Und dazu braucht es eben auch mehr Zuschüsse für die Träger von sozialen Maßnahmen.
Viele Projekte, die man allesamt angehen kann, wenn es nicht am Geld scheitert. Wir schauen uns in der nächsten Zeit an, wie das von Landes- und Bundespolitik dann umgesetzt wird. Paul, ich danke dir recht herzlich.
Danke dir,
Sebastian. Für deine Zeit, dass du uns so gut mitgenommen hast in die Kommunalpolitik. Vielen, vielen Dank dafür und mit in den Stadtrat natürlich auch. Das war unsere Folge Grün gesagt mit Paul Iframet.
Ich danke dir.
Das klingt ja auch noch sehr gut. Würde uns freuen, wenn ihr uns auf den bekannten sozialen Kanälen folgt. Das sind in unserem Fall Facebook, Instagram und Twitter. Schaut da gerne mal vorbei. Wenn ihr Grüne Wuppertal sucht, werdet ihr uns in jeglicher Form finden. Und da dann auch nochmal weitere Inhalte und weiterführende Inhalte zu unter anderem diesem Podcast, aber auch zu politischen Inhalten in der Stadt finden. Macht's gut.
Der Podcast Grün gesagt ist ein gemeinsames Projekt des Grünen Kreisverbandes Wuppertal und der Fraktion der Grünen im Wuppertaler Stadtrat. Für den Inhalt dieser Folge ist die Grüne Fraktion verantwortlich.